Heute mal was ganz Neues für mich, liebe Zuhörer und Geschwister und Freunde der FEG Coburg. Ein Podcast habe ich noch nie gemacht, aber auch mit über 50 muss ich sagen, man lernt ja nie aus. Sonntags klappt es ja schon ganz gut mit dem Gottesdienst, so vor leeren Stühlen zu predigen und dann auch das Streaming von der Technik her. Finde ich echt super, klappt echt gut. Und wir haben so gedacht, Mensch, wenn auch so in der Woche mal so eine kleine Einheit zum Anhören rüberkommt zu euch, verbindet das doch ein bisschen. Und ich denke, da ist auch so ein Input, wie man das so schön sagt, ne, mit drin. Ich habe gedacht, dass ich mich so ein bisschen an der Bibellese orientiere, gemäß unserem Buch Gemeinde liest Bibel. Und seit einiger Zeit lesen wir da schon aus den Samuel-Büchern Texte von Saul, David und demnächst kommt dann auch noch Salomo. Das sind alles Texte aus den Geschichtsbüchern des Alten Testaments. Und ich wollte auch ein bisschen allgemein was dazu sagen und dann nachher vielleicht noch speziell auf einen Text eingehen, den wir gestern gelesen haben. Genau, Dienstag. Vielleicht so ein ganz großer Zusammenhang, die Geschichte Israels oder auch eben das Alte Testament lässt sich gut in so 400 Jahre Schritte einteilen, so ganz grob gesagt. Wir haben einmal Abraham, Pi mal Daumen 2000 vor Christi Geburt. Dann kommt die Zeit 400 Jahre in Ägypten, so bis ungefähr 1500 vor Christi Geburt. Dann die 400-jährige Zeit der Richter, so grob gesagt bis 1000 vor Christi Geburt. Und dann noch mal eine vierte 400-Jahre-Spanne, die Zeit der Könige, so bis ins 6. Jahrhundert hinein, auch vor Christi Geburt. Und zu den Geschichtsbüchern gehören vor allem diese 400 Jahre der Richterzeit, Simson, Gideon, bekannte Begriffe, Personen, und dann die 400 Jahre der Königszeit. Und in der Königszeit war es ja so, dass Israel zuerst sozusagen drei große Könige hatte: Saul, David und Salomo. Die waren Könige über ganz Israel, Nordreich, Südreich, also alle 12 Stämme. Und nach Salomo teilte sich Israel in ein Nordreich mit der Hauptstadt Samaria, oft genannt einfach Israel, und in ein Südreich mit der Hauptstadt Jerusalem. Und da war dann vor allem der Stamm Juda und wohl auch noch der Stamm Benjamin. Und David ist so der König mittendrin, der erste Saul, dann der dritte eben Salomo und David, der zweite, der König, mittendrin. Und bei David ist eben diese starke Aussage Gottes, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Also einer, an dem Gott besonders wohlgefallen hatte, einer, der von seiner Herzenshaltung, vielleicht auch ein Stück von seinem Charakter, aber vor allem von seiner Herzenshaltung stark zu der von Gott passte. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, den Gott erwählt hat. Und diese Erwählung zieht sich ja durch alle folgenden Könige, bis zu diesem einen König, diesem einen Nachkommen auf dem Thron Davids, nämlich Jesus. Das wird im Neuen Testament, etwa Apostelgeschichte 2, auch nochmal deutlich erwähnt, dass Jesus der Nachkomme Davids ist, auf dem Thron Davids. Und das ist ein ewiger Thron und Jesus ist der ewige König, heute, morgen, in alle Ewigkeit. Also diese Erwählung Davids und dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes ist, zieht eine lange Linie nach sich bis hin zu Jesus. Es können natürlich schon Fragen auftauchen, was unterscheidet David von einem Saul? Wenn man sich das Leben Davids anschaut, also da hat er auch viel Mist gebaut als Erwählter Gottes. Ganz gravierend natürlich der Ehebruch mit der Bathseba und der Mord an Uriah. Das ist echt ein Hammer. Auch andere Dinge in seinem Leben, wo man manchmal mit dem Kopf schüttelt. Zum Beispiel viele Frauen, 10 Nebenfrauen. Wobei es ja schon im 5. Mosebuch unter den Königsgesetzen erwähnt wird, der König soll nicht viele Frauen haben. Da sind dann doch auch viele Dinge im Leben Davids, wo man sagen möchte, das ist ja nicht mal bei Saul so gewesen. Und trotzdem, er, der Mann nach dem Herzen Gottes, der Erwählte Gottes. Ich glaube, ein gravierender Unterschied ist, dass David trotz aller Fehler, die nicht programmiert wurden von Gott, sondern die er wirklich begangen hat, er immer wieder sich vor Gott beugte, dass er zu seiner Schuld stand und dass er ein aufrichtiges Herz vor Gott behielt. Also nicht seine hohe angebliche moralische Qualität hat ihn qualifiziert, sondern seine Herzenshaltung vor Gott. Das entschuldigt nicht seine Fehler, aber das ist doch letztendlich das, was für uns alle bedeutsam ist. Wir alle machen Fehler. Wir alle werden auch immer wieder leider schuldig. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Stehe ich damit vor Gott? Gelingt es mir oder wird es mir geschenkt, ehrlich Buße zu tun? Nicht nur zu sagen, oh, dass mir das passiert ist. Oder ich tue mal Buße, damit mein Leben besser wieder gelingt. Sondern es tut mir einfach leid und weh, weil ich meinen besten Freund, meinem König, meinen Herrn, meinen Gott verletzt, beleidigt habe, an ihm schuldig geworden bin. Und bei David sieht man das ja, Psalm 51, wenn er sagt, er hat allein an Gott sich versündigt und einfach auch darin deutlich wird, dass er es gar nicht wert ist, Gott zu gehören, um Vergebung fleht, um Erneuerung fleht und so gerne Gott weiter dienen möchte. Also das, denke ich, ist ein gravierender Unterschied und worauf Gott achtet, ob jemand aufrichtigen Herzens ist und mit seinem Leben und Versagen ehrlich vor Gott steht. Saul wollte umkehren, um vor dem Volk geehrt zu werden. Und er stand letztendlich nicht damit vor Gott. Er sagte zu Saul, lass uns umkehren zu Samuel, ne? Lass uns umkehren zu deinem Gott. Diese persönliche Beziehung, die war bei Saul nicht in dem Maße gegeben. Und zu Salomo, gut, Salomo war Liebling Gottes, hat auch extra einen Namen dafür bekommen, Geliebter Gottes. Und warum ist Salomo am Ende gescheitert? Warum ist er nicht umgekehrt, hat er sich nicht zur Umkehr rufen lassen. Obwohl ihm das ja auch dann deutlich gesagt wurde, so geht's nicht. Schwer zu beantworten. Bei ihm ist es nicht so gewesen, dass er irgendeiner Versuchung erlag, wie David bei Bathseba, sondern dass er einfach programmatisch ganz, ganz viele Frauen geheiratet hat, um seine Macht auszubauen, um Koalitionen dadurch einzugehen mit den Ländern drumherum. Und dass er irgendwann, als er älter wurde, dann auch sein Herz verführen ließ, die Götter dieser Frauen anzubeten, zu opfern, zu ehren. Und das war ein Prozess, das war eine Lebenshaltung am Ende. Und er erkannte nicht die Tiefe der Schuld. Und er fand so, zumindest wie berichtet wird, wir wissen das Letzte vielleicht über Salomo nicht, aber er fand so nicht zur Buße, zur Umkehr, wie ein König David. Manche Ausleger sagen, ja, der Unterschied ist bei David und Salomo ja auch. David war von klein auf gewöhnt zu kämpfen, zu widerstehen. Er war erstmal auch 10 Jahre auf der Flucht, ein Nobody, bis er mit 30 König wurde. Und dem Salomo wurde aber sozusagen alles in die Wiege gelegt, vielleicht ein bisschen verpeppelt. Er hatte nicht diese Kämpfe, nicht diese Auseinandersetzungen, das Reich war gefestigt und so weiter. Das hat irgendwo da bei ihm nicht dieser Glaube in die Tiefe gewachsen ist. Er nicht im Kleinen gelernt hat zu widerstehen und dass dann die Schwachpunkte seines Lebens, wohl auch die Frauen, dann ihn einfach mit fortgerissen haben oder wie immer man das auch formulieren möchte. Ja, in unserem Bibellese ging es vor allem um David in letzter Zeit, dem Mann nach dem Herzen Gottes, die vielen Höhen und Tiefen seines Lebens. Es gab auch zu diesen Texten die Frage, was sagt denn Gott dazu, wenn er die Ehe bricht? Was sagt denn Gott dazu, wenn er Fehlentscheidungen gehabt hat? Da muss man wissen, dass in den Geschichtsbüchern oft nur beschrieben und geschildert wird, wenig beurteilt. Und die Bibel geht davon aus, dass der Leser der Geschichtsbücher auch die 5 Bücher Mose kennt, die Tora, die Gesetze, die Ordnungen, den Bundesschluss, vor allem all das, was auch im 5. Mosebuch drinsteht. Und da muss man sich so vorstellen, die Geschichtsbücher sind wie so ein Sandwich-Kind mittendrin. Unten drunter die 5 Bücher Mose. Und das, was an Geschichte passiert, liegt da drauf und möchte seine Beurteilung finden von den Mosebüchern her. Von den Geboten, Ordnungen, von dem Bund Gottes her. Und dem Leser ist das zugetraut. Dem Leser wird es zugetraut, weise zu lesen, die Geschichtsbücher, sich seine Gedanken zu machen, aber eben auf dem Hintergrund der Tora. Das ist die Grundlage, die Tora, dann kommen die Geschichtsbücher, die Erzählungen und darüber liegen dann die prophetischen Bücher, so als oberes Semmelstück. Und die prophetischen Bücher wiederum rufen in die Geschichte hinein zur Umkehr zu der Tora hin. Und rüttelt wach, ihr seid vom Bund abgewichen, ihr seid schuldig geworden oder ihr geht auf den Wegen Gottes gemäß seiner Tora, gemäß des Bundes. Und deswegen kann man die Geschichtsbücher letztendlich nur im größeren Zusammenhang einordnen und verstehen. Eben, wenn man zum einen auch die 5 Bücher Mose kennt und zum anderen auch die prophetischen Bücher oder einzelne prophetische Reden in den Geschichtsbüchern kennt. Von daher haben wir ein umfassenderes Bild. Was mir bei David auch einfach noch sehr wichtig ist, okay, in den Geschichtsbüchern Samuel wird geschildert, was er getan hat. Man muss bedenken, es ist ja nicht nur sein Privatleben, er war König. Er musste ein Volk regieren, er musste es verteidigen gegen Feinde. Das ist eine Riesenherausforderung. Es ist ihm doch gelungen, auch das Land zu festigen, Ordnungen zu schaffen, also auch ein großer Verdienst. Aber um David eben auch richtig kennenzulernen, um in sein Herz schauen zu können, ist es wichtig, auch seine Psalmen zu lesen. Die meisten der 150 Psalmen im Psalter hat er geschrieben. Und da sehen wir nochmal in sein Herz und da sehen wir nochmal in sein Gebet hinein, in seine Beziehung zu Gott und kriegen auch ein ganz anderes Bild vom David. Deswegen nur das Äußere kann manchmal auch ein wenig täuschen, und zeigt uns oft nicht so die innere Motivation, die innere Herzenshaltung, den Glauben oder auch die großen Anfechtungen, die dahinter stehen. Ich möchte mal aus Psalm 18 nur lesen, der ist von David, da sagt er: Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Das ist eben auch David und das ist wesentlich bei ihm. Oder wenn seine Berufung geschildert wird im Psalm 78, da heißt es: Und Gott erwählte seinen Knecht David und nahm ihn von den Schafhürden. Von den säugenden Schafen holte er ihn, dass er sein Volk Jakob weide und sein Erbteil Israel. Und er weidete sie mit aller Treue und leitete sie mit kluger Hand. Also das ist doch auch ein göttliches Urteil über die Königszeit Davids. Er weidete sie mit aller Treue, das Volk, und leitete sie mit kluger Hand. Und in Apostelgeschichte 2 sagt Petrus in der Pfingstpredigt von David, dass David ein Prophet war. Also das bedeutet doch, Gott hat durch David gesprochen. Der Geist Gottes war in David. Und vieles, was er sagte, vor allem in den Psalmen, war Gott gewirkt und prophetisch oft auf Jesus bezogen. David, trotz vieler Fehler, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Werkzeug in der Hand Gottes und letztendlich jemand, der mit seinem Leben vor Gott stand und immer wieder auch in tiefe Buße hineinfinden konnte. Was natürlich dann ganz gravierend ist, ist die Folge seines Ehebruchs mit Bathseba, der Mord dann an Uriah. Seit dem Zeitpunkt können wir in seiner Familie fast nur noch Chaos feststellen. Zumindest wurde dadurch die Tür geöffnet zu Unglück und Unfrieden in seiner Familie. Wie Nathan ihm zusagte, war seine Schuld komplett vergeben. Und das dürfen wir bei Jesus auch wissen. Er ist für unsere Schuld und Sünde gestorben und wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, egal was in unserem Leben gewesen ist, die Zeit, in der wir ohne Jesus gelebt haben, was hat sich da angehäuft, aber auch die Zeit, in der wir mit Jesus leben, es ist vergeben, Gott sei Dank. Aber manchmal hinterlassen Sünden auch Folgen, Folgehandlungen, Folgeergehen. Und so ist es ja vor allem auch da, wo es um Beziehungen geht, wo es um Familie geht, Ehe, Kinder und so weiter. Weil da einfach schon was passiert ist und weil da manchmal was kaputt gegangen ist, was lange Zeit braucht zum Heilen. Und manche Dinge bleiben eben doch auch ein Leben lang eine Herausforderung, in der aber auch Jesus treu zu uns stehen möchte. Bei David war es ja dann so, dass Amnon, sein Ältester, die Tamar vergewaltigte. Muss man sich mal vorstellen. Tamar war eine sehr hübsche Frau, war die Schwester von Absalom, einem anderen Sohn Davids. Und der irgendwann tötete Amnon aus Rache, musste dann fliehen und kam 3-4 Jahre später wieder zurück nach Jerusalem. Absalom hatte aber im Herzen letztendlich, dass er König sein wollte vor all seinen anderen Brüdern und dass er König sein wollte auch gegen seinen Vater David. Und er baute heimlich eine Elitegarde auf fuhr mit einem Wagen wie ein Prinz durch die Gegend. Das war schon mal eine Botschaft an das Volk. Schaut her. Und dann heißt es ja auch an einer Stelle, dass er das Herz der Männer Israels stahl. Mal gucken, wo das steht. In 2. Samuel 15, Vers 6. Wenn die Leute unterwegs waren, um bei David Recht und Rat zu bekommen, dann hatte sich Absalom schon vorher irgendwo hingesetzt. Und wenn jemand ihm nahte und vor ihm niederfallen wollte, so streckte er seine Hand aus und ergriff ihn und küsste ihn. Auf diese Weise tat Absalom mit ganz Israel, wenn sie vor Gericht kamen zum König. So stahl Absalom das Herz der Männer Israels. Und dann war für ihn der Tag gekommen, sein Königtum auszurufen, sich salben zu lassen, ein Opfer zu bringen, all die Dinge, die zu einer offiziellen Einsetzung gehören. Das ging wie ein Lauffeuer durchs Volk, das drang durch bis nach Jerusalem. Und David merkte, wenn es nicht zu einem Riesenkrieg kommen sollte in Jerusalem, ist es besser, wenn er flieht. Das haben wir dann Kapitel 15, wie David mit seinen Getreuen Jerusalem verlässt, weinend, ganz traurig, aber auch ein bisschen sich ergebend, vielleicht in dem Wissen, ernte ich jetzt vielleicht das, was ich verbockt habe, damals oder dann in meiner Familie auch, wie auch immer. Und ich wollte noch gern abschließend etwas sagen zu dem, was auf der Flucht in Kapitel 16 geschieht. Also David unterwegs mit seinen Leuten, Soldaten dabei, die Treuen. Und dann heißt es ab Vers 5, als aber der König David nach Bahurim kam, siehe, da kam ein Mann von dort heraus, vom Geschlecht des Hauses Saul, der hieß Shimi, der Sohn Geras. Der kam heraus und fluchte und warf mit Steinen nach David und allen Großen des Königs David, obwohl das ganze Kriegsvolk und alle seine Helden zu seiner Rechten und Linken waren. Da rief Shimi, als er fluchte, hinaus, hinaus, du Bluthund, du ruchloser Mann. Der Herr hat über dich gebracht alles Blut des Hauses Sauls, an dessen Stadt du König geworden bist. Jetzt hat der Herr das Königtum gegeben in die Hand deines Sohnes Absalom. Und siehe, nun steckst du in deinem Unglück, denn du bist ein Bluthund. Also eine tiefe Beleidigung, ein Fluch, eine Schmähung, vermischt mit Lüge. Wie reagiert David jetzt? Einer seiner Hauptleute, Hauptsoldaten, Abishai, rät dem König, sollte dieser tote Hund meinen Herrn, dem König, fluchen dürfen? Ich will hingehen und ihm den Kopf abhauen. Das ist verständliche menschliche Reaktion. Angriff, Fluch, Beleidigung, Kritik, Ungerechtigkeit. Da haue ich drauf, da halte ich gegen. Anders kann das doch gar nicht sein. Jetzt aber David, Vers 10, der König sprach, ihr Söhne der Zeruja, was habe ich mit euch zu schaffen? Lasst ihn fluchen, denn der Herr hat ihm geboten, fluche David. Wer darf dann sagen, warum tust du das? Also David widersteht hier der Versuchung, sich zu rächen. Wir wissen auch schon ein bisschen damals in der Höhle, wo Saul war und die Leute sagten, jetzt geh hin und töte Saul und mach dich zum König. Ihm aber das Gewissen schlug und er nicht auf den Rat hörte, sondern den Weg der Sanftmut und des Wartens auf die Stunde Gottes folgte. Söhne der Zeruja. Zeruja war die Schwester von David, also eine Tochter Isais. Und da gab es drei ganz starke Söhne, nämlich Joab, der oberste Heerführer, Abishai, auch ein hoher Soldat, und Asael, der aber nicht mehr lebte, weil Abner ihn tötete. Und das waren drei Haudegen, ganz robuste Leute, stärker wie David. Und die sagten natürlich, Tod dem Shimi, hier eben Abishai, der das sagte. Die Szene erinnert mich so ein ganz bisschen an das Neue Testament, als Jesus mit seinen Jüngern durch Samaria zog und die Samariter die Aufnahme verweigerten. Und dann sagten Johannes und Jakobus, lass Feuer vom Himmel fallen, vernichte sie, sie sind es nicht wert. Und Jesus sie dann Donnersöhne nennt und sagt, wes Geistes Kinder seid ihr? Und weiterzog. Denn Jesus war nicht gekommen zu richten, sondern zu retten. Und eine ähnliche Gesinnung hier auch bei David, die ja noch tiefer geht, wenn er eigentlich sagt, Gott hat ihm geboten, fluche David. Was einfach nochmal zeigt, David steht mit dem, was ihm jetzt widerfährt, vor Gott. Und er muss irgendwo aus seiner Beziehung zu Gott heraus gemerkt haben, es muss mir zum Besten dienen. Auch wenn es ungerecht ist. Auch wenn Lüge sogar mit drin ist. Ich will nicht gleich zurückschlagen. Ich will nicht gleich kontern, sondern schweigen und damit vor Gott stehen. Was will Gott mir dadurch sagen? Wo möchte Gott mich vielleicht dadurch verändern? Wo ist es einfach jetzt auch wichtig, vor Gott demütig zu werden und es ihm zu überlassen, was er macht. Und ich finde es erstaunlich, wenn David selbst angegriffen wird, hier verbal, verteidigt er sich erstmal nicht. Er trägt das. Vielleicht in dem Wissen, wenn ich alles das bekommen würde, was ich verdient habe, wäre es noch viel schlimmer. Dass ich überhaupt was habe, ist eh Gnade. Aber da schweigt er, er verteidigt sich nicht. Wenn aber Gott geflucht wird und verlästert wird, siehe Goliath, der das Volk des Herrgottes verspottete, da war David ganz anders drauf. Da ist er eingetreten für seinen Gott. Und letztendlich hat er dort diesen Kampf gegen Goliath auf sich genommen und ihn besiegt, weil Goliath Gott fluchte. Aber hier, wo er verflucht wird, bleibt er damit vor Gott stehen und rächt sich nicht selbst. Die Bibel sagt ja auch mal im Neuen Testament, ich meine Johannes 12, rächt euch nicht selbst. Gott sagt, die Rache ist mein. Welch eine Entlastung. Wie viele Fehler sind schon aus der Wut herausgetan, aus dem Zorn heraus. Wie viele Worte, wie viele Sätze, wie viel Porzellan wurde da schon zerschlagen. Und das Gute ist dann, von David heißt es, dass er weiterzog. Und der König kam mit allem Volk, das bei ihm war, Vers 14, müde an den Jordan. Dort ruhte er aus. Und kurz vorher heißt es, dass er weiterzog. Er blieb da nicht dran hängen. Das wäre auch fatal gewesen. Schließlich wollte Absalom ihn verfolgen. Wie viele Menschen und auch Christen bleiben manchmal an irgendwas hängen in ihrem Leben, weil jemand gesagt hat, du bist blöd, ich kann dich nicht ausstehen, wie siehst denn du aus, dass es dich überhaupt gibt, das kannst du ja niemals. Und das sind manchmal so Sätze, die wirklich tief ins Herz schneiden. Und wie gehe ich damit um? Bleibe ich daran hängen, Jahre, Jahrzehnte, und komme nicht vorwärts in meinem Glauben, in der Charakterbildung? Oder wird es mir gelingen, damit vor Gott zu stehen? Vielleicht zu sagen, ja, das ist ein ungerechter Satz. Und das ist eine Gemeinheit. Und das tut mir so weh. Und es schmerzt. Aber dennoch, Gott, will ich dir vertrauen, dass alles an dir vorbeigegangen ist. Ich will es dir hinlegen und will es dir überlassen. Ich will anfangen, dir zu danken, dass du mich lieb hast, dass du einen guten Plan hast für mein Leben und möchte mit dir vorwärts gehen, möchte wachsen in der Nachfolge und zu dem werden, was du für mich vorgesehen hast. Das wünsche ich uns allen, auch mir, und dass wir weiterhin, auch wenn wir die Bibel lesen, jetzt kommt ja morgen das Ende der Zeit Davids, dann Salomo, und dass wir da wirklich gesegnet sind, ist eine gewisse Spannung auszuhalten, jetzt einfach mal das Alte Testament zu lesen, ohne das Neue gleich. Aber wenn wir das Alte Testament so fortlaufend lesen, ist es eine wunderbare Vorbereitung auf das Neue Testament, wo uns dann einfach nochmal mehr die Augen aufgehen, auch für Jesus und was er getan hat, und uns das Herz aufgehen wird in ganz neuer Weise für das Evangelium. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis dann mal. Macht's gut. Tschüss.